Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen. Wir sind mittlerweile im letzten Kapitel des Philipperbriefes angekommen. Dieser Brief wurde von Paulus, während er im Gefängnis saß, geschrieben. Paulus hätte also allen Grund gehabt, mit seinem Schicksal zu hadern und Trübsal zu blasen. Aber nichts davon ist in diesem Brief zu spüren. Stattdessen spornt er die Christen in Philippi an, ihr ganzes Leben für Jesus zu leben, so wie er es tut. Sie sollen ihr Leben so zielgerichtet führen wie ein Sportler, der in einem Wettkampf alles dafür gibt, einen Preis zu gewinnen. Außerdem motiviert Paulus sie, mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen und von dieser Tatsache her das Leben zu gestalten. Die Zukunft soll ihre Gegenwart bestimmen und nicht ihre Vergangenheit. Erstaunlich ist für mich, dass Paulus die Christen aus dem Gefängnis heraus auffordert, sich zu freuen, und zwar zu jeder Zeit und unter allen Umständen. Er macht ihnen deutlich, dass diese Freude eine unerschöpfliche Kraftquelle ist für das geistliche Leben. Haben Sie schon mal jemandem befohlen, sich zu freuen? Kann man überhaupt jemanden auffordern, sich zu freuen? Nun, Paulus tut es im letzten Kapitel des Philipperbriefes. In Kapitel 4, Vers 4 schreibt er: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Dies ist eine Aufforderung, die Paulus an die Christen in Philippi richtet. Freut euch immer an Jesus. Paulus fordert die Christen auf, sich zu freuen, und alle Wege bedeutet, egal auf welchem Weg ich gehe und in welcher Situation ich stecke. Ob es gerade dunkel oder hell um mich ist, ob ich gerade Schwierigkeiten erlebe oder mir das Leben leicht von der Hand geht. Egal, was heute für ein Tag ist, ob Sonntag oder Alltag. Egal, ob der Tag mir Probleme und Versuchungen bringt oder einen wolkenlosen Himmel. Wir werden aufgefordert, uns zu freuen. Und Paulus wiederholt diese Aufforderung noch einmal für den Fall, dass wir sie beim ersten Mal nicht verstanden haben. Und abermals sage ich, freuet euch. Freude ist etwas, was wir nicht aus uns selbst heraus produzieren können. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn die Freude im Leben eines Christen fehlt, hat er auch keine Kraft. Deshalb ist die Freude im Leben eines Christen nicht nur eine nette Begleiterscheinung, sondern von grundsätzlicher Bedeutung. Jeder Christ soll sich freuen. Das ist die Botschaft dieses Textes. Bitte denken Sie jetzt nicht, dass es dazu keine Ausnahme gäbe. Schließlich gibt es zum Beispiel Krankheiten wie etwa Depressionen, die einem jede Freude nehmen. Bitte halten Sie sich nicht selbst für ungeistlich, wenn Sie in einer solchen Krankheit stecken und keinerlei Freude erleben können. Denn Paulus geht es hier um das normale, um das gesunde Leben eines Christen, und das sollte von der Freude an Gott durchzogen sein. Ich möchte dies kurz an einem Beispiel aus dem Alten Testament verdeutlichen. Nachdem Nehemia die Mauer um Jerusalem herum wieder aufgebaut hatte, versammelte sich die ganze Gemeinde der Israeliten am Wassertor. Dort las der Hohepriester Esra aus den Schriften vor, vom Morgen bis zum Mittag. Die meisten der Leute dort hatten die Gefangenschaft in Babylonien erlebt. Viele von ihnen hatten wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nicht sehr viel aus der Heiligen Schrift gehört, und so hat es sie schier überwältigt. Sie begannen zu weinen und zu klagen, so ergriffen waren sie vom Wort Gottes. Aber Nehemia hat zu ihnen gesagt, »Hey, wartet mal einen Moment, ihr sollt nicht weinen. Heute ist ein großartiger Tag. Ihr seid an etwas Wunderbarem beteiligt, an dem großen Segen, den Gott uns gerade schenkt. Gott hat uns beim Mauerbau Gelingen geschenkt. Sie ist fertig, und nun möchte Gott, dass ihr euch darüber freut.« Auch uns hat Gott so viele Dinge geschenkt, damit wir sie genießen, und das bedeutet, dass wir uns daran freuen. Das ist unsere Stärke, das ist unsere Kraft. Wir können nicht Christ sein ohne Kraft, die aus der Freude kommt. Freude ist das, was uns am Laufen hält. Freude ist die Quelle der Kraft. Ich möchte dies nochmal anhand eines Beispiels verdeutlichen, denn wir finden hier ein Prinzip, welches die Gesellschaft um uns herum übernommen hat. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Geschäft, um etwas zu kaufen, und treffen dort auf den Ladenbesitzer höchstpersönlich. Was wird er tun, wenn Sie ihn nach einem bestimmten Produkt gefragt haben? Wird er mürrisch das Gesicht verziehen oder sogar anfangen zu weinen? Ganz bestimmt nicht. Er wird freundlich lächeln, Ihnen das gewünschte Produkt zeigen und auf die besonderen Eigenschaften hinweisen. Und wie weit würde es ein Vertreter an der Haustür bringen, wenn er unfreundlich und unmotiviert seine Ware anpreisen würde? Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als bei uns zu Hause regelmäßig ein Bürstenverkäufer an der Haustür klingelte. An einem Samstagvormittag, meine Frau war gerade zum Einkaufen gegangen, sah ich ihn vom Fenster meines Arbeitszimmers aus, von der anderen Straßenseite her kommen. Ich dachte bei mir, ich werde ihm nicht öffnen, denn ich habe so viel zu tun. Ich werde meine Zeit heute nicht damit verbringen, mich mit Bürsten zu beschäftigen. Kurz darauf klingelte es an unserer Haustür. Ich habe ihn klingeln lassen. Es klingelte 2 oder 3 Mal. Ich dachte, na, er wird doch bald weggehen. Aber er ging nicht weg. Er schien zu ahnen, dass noch jemand zu Hause war. Und so hat er einfach den Daumen auf die Klingel gedrückt und festgehalten. Aus Gründen der Selbstverteidigung bin ich schließlich an die Tür gegangen. Als ich öffnete, hatte ich erwartet, dass er ein wenig irritiert sein würde, weil ich ihn so lange hatte warten lassen. Aber keineswegs. Er schien geradezu glücklich zu sein, mich zu sehen, obwohl ich ihn eher unfreundlich anschaute. Ich versuchte, ihn abzuwimmeln, sagte ihm, dass sich meine Frau gewiss Zeit für ihn nehmen wird, wenn er das nächste Mal in diese Gegend kommt. Aber das hat ihm nicht genügt. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber in den nächsten 10 Sekunden saß er im Wohnzimmer und ich hielt eine kleine Bürste in meinen Händen und ließ ein Verkaufsgespräch über mich ergehen. Doch ich blieb standhaft und habe ihm nichts abgekauft. Zu meiner Überraschung schien er jedoch nicht enttäuscht zu sein, denn zum Schluss ging er fröhlich vor sich hin pfeifend die Treppe hinunter. Unglaublich, er war einfach gut gelaunt und fröhlich. Irgendwann später habe ich mal einen Mann getroffen, der solche Haustürvertreter ausbildet. Ich habe ihm von diesem Erlebnis erzählt und er meinte, diese Leute werden dafür geschult. Sie werden regelrecht darauf trainiert, Freude und gute Laune zu verbreiten. Nur so können sie erfolgreich sein. Ich habe keine Ahnung, ob diejenigen, die mit Haustürgeschäften ihr Geld verdienen, wenigstens hin und wieder wirklich fröhlich sind. Und hierin besteht nun vermutlich ein Unterschied zu den Kindern Gottes. Sie sollen stets echte Freude im Herzen haben, nämlich die Freude des Herrn, die Freude, die Gott ihnen schenkt. Mit Freude und Fröhlichkeit ist es ja so eine Sache. In unserer Gesellschaft wird heute viel Geld dafür ausgegeben. Gerade erleben wir wieder eine Flut von Satirikern und Comedians, die eigene Fernsehshows haben und die Leute zum Lachen bringen. Oft jedoch auf Kosten anderer Menschen. Das funktioniert, weil sich fast alle nach mehr Fröhlichkeit im Alltag sehnen. Deshalb wird ein Christ, der mit einem mürrischen Gesicht und einer verbitterten Haltung durchs Leben geht, ganz gewiss auf niemanden anziehend wirken. Aber auch wenn Paulus in unserem Bibeltext schreibt, freuet euch in dem Herrn alle Wege, so muss diese Freude doch aus unserem Inneren kommen. Sie muss unserer inneren Einstellung entsprechen. Ich habe mir überlegt, was dazu beitragen könnte, unsere innere Einstellung zu korrigieren. Und mir fiel der Vergleich mit einem Physiotherapeuten ein, der einen verschobenen Wirbel wieder einrenken kann und der dem Betroffenen beibringt, welche falschen Bewegungen er im Alltag lieber vermeiden soll. Wäre es nicht sinnvoll, mit einer ähnlichen Therapie die falschen Handlungsmuster von Leuten aus der christlichen Gemeinde zu korrigieren? Ungefähr so. Hier kommt unsere Patientin Frau Braun. Gerade hat sie wieder einmal den neuesten Klatsch gehört und sie kann es kaum abwarten, ihn in der Gemeinde weiter zu verbreiten. Wollen wir sie nicht lieber in eine Stimmung bringen, in der sie keine Lust mehr hat aufs Tratschen, sondern sich lieber mit anderen zusammen an Gott freut? Und hier kommt Diakon Schmidt. Er faucht immer wie ein Vulkan, wenn ihm irgendetwas nicht passt. Er hat sich in Behandlung begeben, damit seine innere Einstellung wieder eingerenkt wird. Nun, ich gebe zu, dass das nicht sehr realistisch klingt. Aber der Teufel hat es tatsächlich geschafft, dass viele Menschen glauben, dass man in einer christlichen Gemeinde keine Freude und keinen Spaß erleben kann. Und leider haben sie oft genug recht. Ändern wird sich das nur, wenn die Christen an ihrer inneren Einstellung arbeiten. Denn als erlöste Menschen haben sie doch allen Grund zur Freude. Die Gemeinde soll wieder zu einem Ort werden, an dem Menschen Freude erleben und Spaß haben können. Das wird ihnen dann auch Kraft geben für das alltägliche Leben. Manchmal werden die Gebetsstunden in einer Gemeinde als Stunden der Kraft bezeichnet. Das ist gut, aber wir müssen zurück zu der Quelle der Kraft gehen. Freude ist die Quelle der Kraft. Wenn wir zusammen beten, dann sollten wir Gott als allererstes darum bitten, dass er uns Freude in unserem Leben schenkt. Ohne Freude werden wir keine göttliche Kraft in unserem Leben haben. Der Teufel versucht täglich, uns die Freude zu nehmen, denn er weiß genau, dass es die Quelle unserer Kraft ist. Zurück zu unserem Bibeltext. Die nächste Aufforderung, die Paulus an die Christen in Philippi richtet, lautet in Vers 5: Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Jemand hat diesen Vers mal übersetzt mit den Worten: Lasst eure liebliche Vernünftigkeit allen Menschen kund werden. Ich finde diese Übersetzung gar nicht so schlecht. Wir brauchen vernünftige Christen, keine überzogenen, frommen Eiferer im Glauben. Natürlich ist es für jeden von uns wichtig, dass wir zu den Grundsätzen des Glaubens klare und feste Überzeugungen haben und diese auch vertreten. Aber wir sollten uns davor hüten, uns in exegetische Einzelheiten zu verrennen und auf irgendwelchen Nebensächlichkeiten herumzureiten. Eine liebliche Vernünftigkeit ist gefragt und keine starrköpfige Vernünftigkeit. Wichtig ist, dass wir die Hauptsache betonen, und die ist Jesus Christus. Paulus nennt auch einen Grund, warum es so wichtig ist, den Menschen um uns herum wohlgesonnen zu sein. Für ihn ist ganz klar, der Herr ist nahe. Paulus ist davon ausgegangen, dass Jesus Christus jeden Moment wiederkommen könnte. Und er wünschte sich, dass die Philipper bereit sind für diese Wiederkunft Christi. Und dann zeigt er einen Weg auf, wie sie jede Schwierigkeit bis zu diesem Zeitpunkt meistern können. Er sagt zu ihnen, Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Der Satzanfang, Sorgt euch um nichts, wird manchmal auch übersetzt mit Habt keine Angst vor nichts oder Seid nicht überängstlich. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle meine eigene Übersetzung des ganzen Verses vorstellen. Sie ist leicht zu merken und lautet: Sorgt euch um nichts, betet für alles. Denn im Gebet liegt das Geheimnis der Kraft. In Vers 4 hat uns Paulus dazu aufgefordert: Freut euch, weil die Freude eine Quelle der Kraft ist. Und hier kommt nun also die Aufforderung hinzu: Sorgt euch um nichts, betet für alles. Der Grund, warum wir uns um nichts Sorgen machen müssen, ist, dass wir ja um alles beten können. Dies bedeutet, dass wir alle Dinge in unserem Leben mit Gott besprechen dürfen. Nichts braucht ausgelassen zu werden. Vor einigen Jahren kam einmal eine Witwe zu einem bekannten Prediger und fragte ihn: Glauben Sie, dass wir für die kleinen Dinge in unserem Leben beten sollten? Seine Antwort lautete: Gute Frau, können Sie sich irgendetwas in Ihrem Leben vorstellen, was für Gott tatsächlich groß wäre? Ist für ihn nicht irgendwie alles nur klein? Wenn wir sagen, dass wir mit unseren großen Problemen zu Gott gehen, was meinen wir damit? Für Gott ist das alles nur Kleinkram. Und das, was für uns Kleinkram ist, das sollten wir ihm auch bringen. Liebe Hörer, als Christen sollten wir alles im Gebet vor Gott bringen, nichts ausgeschlossen. Wenn ich mich zum Beispiel ins Auto setze und eine mehrstündige Fahrt vor mir habe, lade ich Jesus ein, mit mir zu fahren. Ich rede mit ihm und erzähle ihm alles über mich. Auch die Dinge, die ich niemandem sonst erzählen würde, ich erzähle ihm alles. Und ich denke, wir sollten das noch mehr zu unserer Gewohnheit machen. Paulus fordert uns genau dazu auf: Betet für alles. François Fénelon, ein Bischof und Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert, ermutigt uns: Sage Gott alles, was in deinem Herzen ist, so wie du einem guten Freund dein Herz ausschüttest, das Schöne und das Schwere. Erzähl ihm von deinen Schwierigkeiten, so dass er dich trösten kann. Erzähl ihm von deinen Freuden, so dass er einen nüchternen Blick auf sie werfen kann. Erzähl ihm von deinen Wünschen, so dass er sie reinigen kann. Erzähl ihm von dem, was du nicht magst, so dass er dir durchhelfen kann. Sprich mit ihm über deine Versuchungen, dass er dich vor ihnen bewahren kann. Zeige ihm die Wunden in deinem Herz, damit er sie heilen kann. Lege ihm deine Gleichgültigkeit gegenüber dem Guten hin, deinen verdorbenen Geschmack für das Böse, deine Unbeständigkeit. Sage ihm, wie die Liebe zu dir selbst dich gegenüber anderen ungerecht werden lässt, wie deine Eitelkeit dich in Versuchung bringt, unaufrichtig zu sein, wie der Stolz dich dazu bringt, vor dir selbst und anderen dein wahres Gesicht nicht zu zeigen. Wenn du auf diese Weise all deine Schwachheit, deine Nöte und deine Schwierigkeiten vor Gott ausbreitest, wird dir der Gesprächsstoff niemals ausgehen. Du wirst mit einem Thema nie am Ende sein, denn es wird immer wieder Neues hinzukommen. Bei Menschen, die keine Geheimnisse voreinander haben, ist es doch auch so. Denen geht der Gesprächsstoff niemals aus. Sie wiegen ihre Worte voreinander nicht ab, da es nichts zurückzuhalten gibt. Auch sind sie nie auf der Suche nach einem Thema. Sie sprechen das aus, was ihnen auf dem Herzen liegt, ohne Abwägung, gerade das, was sie denken. Gesegnet sind die, die solch einen familiären und freimütigen Umgang mit Gott pflegen. Dieses Zitat von François Fénelon habe ich mehrere Jahre in meiner Bibel mit mir herumgetragen und es von Zeit zu Zeit durchgelesen. Vielleicht hört es sich für Sie sehr fromm an, wenn ich davon rede, dass ich meine Lasten vor Gott ins Gebet bringe. Aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich oft, sobald ich alles, was mich belastet, vor Gott niedergelegt habe, es sozusagen wieder einsammle und in meinen Rucksack stecke und mit der gleichen Last weiterlaufe. Das ist mein Problem. Gott möchte jedoch, dass wir ihm so vertrauen, dass wir uns um nichts Sorgen machen, sondern ihm alles im Gebet überlassen. Ich wünsche mir so sehr, frei zu sein wie ein Vogel unter dem Himmel, ohne Sorgen, ohne Ballast, oder wie eine Biene, die fröhlich vor sich hin summt und Honig sammelt. Gott möchte, dass wir so sind. Vertrauen Sie Gott auf diese Weise? Sorgt euch um nichts, sondern bringt alles im Gebet vor Gott, schreibt Paulus sinngemäß in Vers 6 unseres Bibeltextes. Paulus macht hier allerdings einen Zusatz, der auch für uns heute wichtig ist. Wörtlich schreibt er: Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus lässt das Gebet nie einen Sprung ins Ungewisse werden. Sein Gebet ruht auf einem Fundament, auf etwas, was der Beter bereits erlebt hat und für das er danken kann. In Römer 10, Vers 17 heißt es: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und wie steht es mit dem Gebet? Gebet kommt aus dem Glauben und, wie wir eben gehört haben, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Paulus sagt: Wenn ihr mit einer Bitte zu Gott kommt, dann dankt ihm. Dankt ihm hier und jetzt. Manche Bibelausleger deuten diesen Vers so, dass man, wenn Gott die Bitte erhört hat, zu Gott zurückkommen soll und ihm danken soll. Das entspricht aber nicht dem, was Paulus hier sagt. Paulus hatte das Privileg, sich in einer der vielseitigsten Sprachen, die es auf der Welt gibt, auszudrücken, dem Griechischen. Und er sagt hier sinngemäß: Wenn du an Gott eine Bitte richtest, dann sollst du direkt hier und jetzt Gott dafür danken, dass er dich hört und dein Gebet beantwortet. Vielleicht fällt Ihnen jetzt ein, dass Sie im Laufe der Zeit erlebt haben, dass Gott Ihre Gebete nicht immer erhört hat. Ja, vielleicht denken Sie sogar, dass Gott Ihre Gebete gar nicht hört. Doch ich bin mir ganz sicher, dass Gott Ihre Gebete nicht unbeantwortet lässt. Und sie sollten nicht einmal denken, dass ihr himmlischer Vater seine Ohren verschließt, wenn sie mit ihm reden. Vielleicht haben sie für bestimmte Dinge gebetet und sie nicht bekommen, aber gewiss hat Gott ihnen auf die eine oder andere Weise geantwortet. Ich möchte Ihnen dies mit einem Beispiel illustrieren. Mein Vater war kein Christ, aber er war ein guter Vater. Er besaß eine Baumwollentkörnungsmaschine und die Maschine lief Tag und Nacht. Als kleiner Junge bin ich oft zu ihm gegangen und habe ihn um Süßigkeiten oder ein Geldstück angebettelt. Er streckte dann seine Hand in die Hosentasche und gab mir eine Münze. Eines Tages bin ich zu ihm gegangen und habe ihn um ein Fahrrad gebeten. Er sagte, dass wir uns das nicht leisten könnten und hat Nein gesagt. Ich kann Ihnen heute davon berichten, dass ich ihn nie um etwas gebeten habe und er hätte es nicht gehört, aber er hat oft mit Nein geantwortet. Und wenn mein Vater mit Nein geantwortet hat, dann hat das jede Diskussion beendet. Mittlerweile weiß ich, dass das in den meisten Fällen das Beste für mich war, auch wenn ich das nicht so gesehen habe. Aber trotzdem hat er mir auf meine Bitte immer eine Antwort gegeben. Gott hat eine Menge verwöhnter Kinder. Wenn er Nein zu ihnen sagt, dann ziehen sie oft einen Schmollmund und sagen, Gott hat mein Gebet nicht gehört. Doch das stimmt nicht. Darf ich Ihnen das einfach mal so mit auf den Weg geben? Sie haben keine unbeantworteten Gebete. Gott hört Gebet und beantwortet Ihre Gebete immer. Sie wiederum können alles zu Gott im Gebet bringen, die großen und die kleinen Dinge. Gott kümmert sich um Sie. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Illustration dazu geben. Als man dabei war, den Panama-Kanal zu bauen, war man am Ende zeitlich ziemlich unter Druck. Es waren ein paar Fehler passiert und nun wollte man endlich fertig werden. Also hat man den Arbeitern keinen Urlaub gegeben, sondern hat die Familien zu ihnen nach Panama geschickt, damit sie dort bei ihnen sein konnten. Dort saß an einem Abend der junge Ingenieur über all den Papieren des großen Projekts und sein kleiner Sohn spielte zu seinen Füßen. Plötzlich fing der kleine Junge an zu weinen. Meinen Sie, der Vater hätte sich nun gestört gefühlt und die Mutter des Jungen gerufen, damit sie sich um ihn kümmert? Nein, er hat ihn auf den Schoß genommen und gefragt, was denn los wäre. Der Junge hielt ihm sein kleines Spielzeugauto hin und das Rad, das abgefallen war. Und der Vater tat nichts lieber, als dieses Auto zu reparieren und die Tränen seines Sohnes zu trocknen. Er war ein guter Vater und er hat seinem kleinen Sohn gern aus der Klemme geholfen. Wenn Sie an Gott denken, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie immer dieses Bild vor Augen haben. Und Gott ist besser als jeder irdische Vater. Gott ist der barmherzigste und gütigste aller Väter. Wenn Sie in Ihrem Leben mit einem Problem konfrontiert werden, mag es für Sie riesengroß und schier unüberwindbar scheinen. Aber Gott wird Ihr Rufen und Ihr Weinen hören. Und wenn er in einem bestimmten Fall Nein sagen sollte, dann deshalb, weil es für Sie die beste Antwort ist, die er Ihnen geben kann. Denken Sie immer daran, dass Sie mit allen Dingen in Ihrem Leben zu Gott kommen können. Und doch ist es oft eine sehr schmerzliche Erfahrung, wenn Gott Nein sagt. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Und zwar hatte ich als junger Pastor eine Aussicht auf eine Stelle in einer großen und bedeutenden Gemeinde. Nachdem ich dort gepredigt hatte, war die Gemeindeleitung sehr angetan von mir und hatte mich als ihren Pastor berufen. Dann aber riefen sie mich ein paar Tage später wieder an und teilten mir mit, dass die Leitung ihrer Denomination mit meiner Berufung nicht einverstanden sei. Sie haben mir wieder abgesagt. Dies war ein schwerer Schlag für mich. Ich habe mich danach gefühlt, als hätte Gott einen großen Fehler gemacht und war sehr enttäuscht. Doch als ich mit meiner Frau vor einigen Jahren noch einmal in dieser Gemeinde war, einfach aus Interesse, da haben wir festgestellt, dass sie sich zwischenzeitlich nicht gerade zum Guten entwickelt hat. Ehrlich gesagt war ich rückblickend froh, dass Gott mir damals meinen Wunsch, genau in dieser Gemeinde meinen Dienst zu tun, versagt hat. Ich erinnere mich, wie sehr ich damals zu Gott geschrien habe, als die telefonische Absage kam. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich mich von ihm im Stich gelassen fühle, weil ich anscheinend die größte Gelegenheit in meinem Leben verpasste. Oh, was habe ich geklagt, genörgelt und geschimpft, weil ich das Gefühl hatte, er weiß gar nicht, was das Beste für mich ist. Doch er hat bildlich gesprochen, diese Tür so fest zugeknallt, dass ich den dröhnenden Knall noch Jahre danach in meinen Ohren gehört habe. Im Rückblick kann ich nur beschämt sagen, der himmlische Vater hat sehr wohl auf meine Gebete gehört. Und ich schäme mich dafür, dass ich ihm damals nicht dafür danken konnte, dass er sie auf seine Weise beantwortet hat. Deshalb kann ich Ihnen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus folgenden Rat geben. Anstatt zu sagen, dass Gott Ihr Gebet nicht erhört, sagen Sie lieber, mein himmlischer Vater hat mein Gebet gehört, aber er hat Nein gesagt, und das ist gewiss die richtige Antwort. Wir sollen unsere Bitten mit Danksagung vor ihm kund werden lassen, schreibt der Apostel Paulus. Wenn Sie dies tun, wird Ihr Herz zur Ruhe kommen, und Sie werden Gottes Frieden erleben. Wenn Sie erfahren möchten, was es mit dem Frieden Gottes auf sich hat, der ein Menschenherz erfüllt, dann empfehle ich Ihnen die nächste Folge aus unserer Sendereihe durch die Bibel. Dann werden wir gemeinsam entdecken, was wir tun können, damit der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über unsere Gedanken wachen und uns im Innersten bewahren kann. Also, bis zur nächsten Sendung, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.